In der Zeit war ich 7 Tage in der Woche eigentlich im Büro, dann auch mit meiner Frau. Dann am Wochenende haben wir das Büro geputzt. Unsere Tochter hat dann im Karton geschlafen und dann haben wir weitergearbeitet an den ganzen Dingen. Also es war sehr intensive und wilde Zeit, aber die war notwendig. Sonst wäre man nicht auf ein Level gekommen, weil das Grundwissen war ja da. Ich habe dann natürlich ein Gefühl dafür, wie viel Zeit man dafür braucht, aber nicht in einer Wettbewerbssituation, wie man sich dann da positioniert und durchsetzt. Das waren viele Dinge, die wir dann einfach ausprobiert haben und dann manchmal hat es funktioniert und manchmal nicht. Welcome to the
Jungle. Heute zu Gast bei Welcome to the Jungle, Lessons from Leaders. Lorenz Behringer, Founder und CEO von Lobeco. Hallo Lorenz, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wunderbar, bin gespannt.
Das hört sich gut an. Erzähl mal ein bisschen über dich. Wo kommst du her?
Ich bin geboren in Freiburg, komme da aus dem schönen Süddeutschland, Südwesten, bin dann aufgewachsen Richtung Basel. Also im südlichsten Teil Deutschlands und dann hat es mich nach Bayern verschlagen vor vielen Jahren. Wohne heute mit der Familie in München, habe 4 Kinder,
wow.
Tolle Frau und Lobeco. Und ja. Macht alles sehr viel Spaß, beruflich wie privat.
Das hört sich gut an. 4 Kinder ist cool. Ich kann da nachfühlen, ich hab immerhin 3 hingekriegt. Ich habe auch eine sehr tolle Frau, von daher, ich weiß, was das bedeutet, wenn man sich da auch gut organisieren muss und auch als Team. Beschreib kurz, wie kam es denn dazu, zum Founder zu werden von Lobeco und was steckt da dahinter, was macht ihr?
Also Gründung war schon immer in mir drin, eigentlich wie eine Naturgewalt. Ich musste es irgendwann machen. Ich hatte, seit ich klein bin, immer wieder Ideen für unterschiedliche Geschäftsmodelle. War auch kurz vor Gründung, schon weit vor Lobeco, zu unterschiedlichsten Themen, Lederjacken in Florenz und solche Sachen, online vertrieben, die unterschiedlichsten Dinge, die dann aber immer irgendwo gescheitert sind oder dann nicht zustande kamen. Aber es ist eigentlich bei mir immer schon drin, wenn ich abends ins Bett gehe, denke ich an Geschäftsmodelle, wenn ich aufwache, denke ich an Geschäftsmodelle. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber es war eigentlich schon immer da wie Hunger ungefähr. Und so war ich dann nach dem Studium in Indonesien. Das war Anfang 2010. Ich war bei der Allianz schon davor als Praktikant, war dann im globalen Nachwuchstalentprogramm, habe dann dort eine Ausschreibung gewonnen und ein Camp und kam dann nach Indonesien als Assistent des CEOs. Und es war eine tolle Stelle, weil ich extrem viel lernen durfte. Es ist ein großes Land für die Allianz mit über 3000 Mitarbeitern, also CEO mit sehr viel Verantwortung. Ich war eigentlich jeden Tag bei ihm, 7 Tage die Woche haben wir durchgearbeitet und ich habe sehr viel gelernt über Organisation, über Leadership und so weiter. Und als Nebenprojekt hatte ich damals dann das Thema Social Media, weil ich schon die Diplomarbeit darüber geschrieben habe und auch bei der Allianz SE das Thema schon verfolgt. Und Indonesien war viel weiter im Bereich Social Media Nutzung, die Menschen, als wir in Zentraleuropa oder generell in Europa. Es war das zweitgrößte Land der Facebook-Nutzer weltweit nach den USA. Und damals sind schon Versicherungsnehmer auf ihre Agenten zugegangen über Facebook-Kommunikationen. Wir haben uns das angeschaut und haben gesagt, es wäre eigentlich ein Wettbewerbsvorteil, wenn man das strukturiert und ausbaut, um den Service zu erhöhen und dann auch die Vertriebsmöglichkeit. Und ich durfte dann das Konzept damals schreiben, habe es meinem Chef präsentiert, der fand es gut. Die Zeit war aber dort endlich, das war klar. Und dann hat er gesagt, entweder ich stelle dich jetzt ein und du setzt es um oder du machst dich selbstständig in Indonesien und bietest das an oder du gehst deinen eigenen Weg erstmal in Europa. Da habe ich ihn gefragt, was würdest du mir empfehlen? Da hat er gemeint, geh erstmal deinen Weg in Europa. Damals meine Freundin war ja auch noch in Bayreuth Juristin und hat studiert, daher wäre das andere eh schwierig gewesen. Und damals habe ich dann gesehen, dass mein Lieblingsclub FC Bayern noch nicht aktiv war auf Facebook und Twitter und damals noch StudiVZ und so. Und dann habe ich eine Initiativbewerbung geschickt mit einer Strategie an die Säbener Straße, an meinen damaligen oder folgenden Chef dann. Er fand das spannend, hat mich eingeladen. Dann haben wir uns dreimal getroffen. Dann gab es da Bewerbungsgespräche. Und so wurde dann die Stelle geschaffen. Und ich hatte dann die Chance, beim FC Bayern zu arbeiten.
Wow. Wie lange warst du da?
4 Jahre.
4 Jahre. Jetzt muss ich kurz nochmal zurück natürlich nach Indonesien. Ist ja schon ist ein Riesenland, ne? Wie bist du zurechtgekommen da? Sprache, ja. Klima, Kultur?
Also es war damals mein erstes Mal Asien. War dann ja, völlig auf mich allein gestellt, bin angekommen, komplett übernächtigt. Bin dann mit dem Bus dahin gefahren zu so einer Herberge. Und in jetzt nicht dem allerschönsten Viertel. Und es war dann schon erstmal beeindruckend. Es war unglaublich heiß. Hat alles geklebt dann. Und ich hatte dann jetzt auch nicht Glück da mit dem Zimmer und so. Aber dann 2-3 Tage später habe ich die Menschen lieben gelernt. Also die sind so ein herzliches und nettes Volk. Wir haben immer morgens bei der Allianz, hat jeder dann sein Essen mitgebracht. Es gab dann einen Stuhlkreis. Und dann wurde gefrühstückt und gesungen. Und es war so schön, weil es waren dann auch Moslems, das ist ja das größte muslimische Land der Welt, Christen und Hindus und Buddhisten in einem Stuhlkreis zusammen gesungen. Ja, also denkt man ja auch, dass das nicht möglich wäre. Aber es war so ein tolles Volk und tolle Menschen, die haben mich da mitgenommen zum Mittagessen, Abendessen. Also ich bin sehr, sehr schnell, sehr tief in die Kultur eingetaucht, habe sehr viel gelernt über unterschiedliche Religionen, aber natürlich auch dann über das Business der Allianz vor Ort. Und Indonesien ist ja so ein Land mit so viel Gegensätzen, Unterschieden, kulturelle Vielfalt, aber auch tolle Natur. Ja, es gibt ganz viel Regenwald dann vor Ort, Flora und Fauna. Also es war extrem bereichernd in jeder Hinsicht.
Du hattest erzählt oder auch erzählt, ne, dass ihr, du, der CEO und du, ihr hattet ein sehr enges Verhältnis. Ihr habt sehr viel, also tagtäglich praktisch gearbeitet. Ist ja auch eine andere Arbeitsmoral. Ist wahrscheinlich keine 4-Tage-Woche oder 35 Stunden. Ne? Und du hast gesagt, du hast dir viel abschauen können. Gibt es so ein paar Highlight-Punkte, wo du sagst, das kann ich bis heute übertragen?
Ja, also vor allem, er hat sich viel Zeit genommen, um Feedback zu geben. Und zwar auch detailliertes Feedback, auch gerade am Anfang. Ich musste für ihn sehr viele Präsentationen bauen. Und er hat mir dann genau gesagt, wo er hin möchte. Und dann hatte ich die Möglichkeit, daran zu arbeiten. 1-2 Tage, dann hat er wieder Feedback gegeben und dann sehr, sehr in hoher Taktung. Und ich habe dadurch so viel gelernt, wo er hin will. Er hat mir genau gesagt, die Formulierung, die Boxen, wie sie aussehen müssen. Es musste perfekt sein. Aber ich habe damit gelernt, eigentlich. Ich habe versucht, mich in ihn hinein zu versetzen und zu überlegen, was will er denn sonst noch, woran er vielleicht gar nicht denkt. Und da habe ich schon versucht, da auch jetzt die Leute, mit denen ich arbeite, immer je nach Level, Neueinsteiger müssen da natürlich noch enger geführt werden, aber auch mir die Zeit zu nehmen, um genau zu sagen, wie möchte ich, dass eine Präsentation aufgebaut sein muss, wie versetzt man sich in den Gegenüber, wie arbeite ich da auf einem hohen Level, dass nicht einfach Durchschnitt okay, sondern wie arbeite ich einfach exzellent? Und das wollte ich da schon auch lernen, abschauen und dann reingeben. Er hat sehr viel die Leute einfach auch gelobt, motiviert, aber auch gechallenged. Es war nicht so, Durchschnitt ist okay, sondern wir sind schon Spitzenklasse und wollen dahin. Seine Arbeitsmoral war enorm. Ist um 5 aufgestanden, hat die E-Mails abgearbeitet, dann aus dem Headquarter. Und dann am Wochenende haben wir meistens die Touren gemacht in die einzelnen Provinzen, um uns dort dann nochmal zu treffen mit den einzelnen Büros und Sales-Teams. Dann hat er die eingepeitscht. Ja. Das, so in der Form habe ich es nicht übernommen. Ist natürlich auch eine andere Branche. Aber ansonsten habe ich extrem viel gelernt, einfach von Routinen und grundsätzlichem Führungsverhalten.
Stichwort Routine, 5 Uhr morgens aufstehen. Ist das was du auch machst?
Nein, ich stehe um 6 auf.
Um 6, okay. Immerhin.
Ja, du auch weißt, noch Early Bird. Ja, ja, du weißt ja, mit den Kindern, dann läuft die Maschinerie, da muss alles organisiert werden.
Hast du ein Ritual morgens?
Ja, also aufstehen, Kinder anziehen, frühstücken, Zähne putzen. Na, ich versuche für mich schon noch da 5 Minuten Sport reinzubauen, ja. Einfach ein bisschen Kraftsport, manchmal auch 10 Minuten, aber dann muss ich aufpassen mit meiner Frau, dann muss ich schon noch auch helfen. Und dann um 7 verlasse ich das Haus mit meinem Sohn. Ja.
Wie sieht's so und wie, also, weil das ist ja was glaube ich, was man wirklich spiegeln kann. Ne? Routine, Regelmäßigkeiten führt am Ende einfach, ne, zu dieser Konstanz, die man, glaube ich, auch braucht. Gerade auch in nicht nur als Führungskraft generell, glaube ich, im Leben. Dann springen wir kurz zu deinem Lieblingsverein FC Bayern München. Ja. Initiativ beworben, denen ein Top-Konzept hingestellt. Wie waren so, warst du nervös in diesen Bewerbungsgesprächen? Weil Lieblingsverein und das ist ja schon eine Marke auch, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also da war ich schon, als ich da die Treppe hochgelaufen bin, echt nervös. Da hat mir auch noch der Müller die Tür aufgemacht, also Müller Senior, ja, die Legende, Hinkel. Der Bomber. Ja. Ja. Und das war, also da wäre ich schon fast in Ehrfurcht im Boden versunken. und dann war aber das Gespräch echt gut. Und dann mein künftiger Chef hat mich dann interviewt. Auch da sehr hohe Erwartungen natürlich und Anforderungen, aber echt locker, menschlich, super einfach. Und dann.
Und das ist immer erster Arbeitstag? Also grünes Feld, ne?
Ja. Also grünes Feld komplett. Ich hatte dann das Glück, dass mein Chef mich dann, ich weiß gar nicht mehr, erster Tag oder erste Woche rumgeführt hat und dann überall natürlich vorgestellt hat. In allen Bereichen. Damals war ja der Club auch schon riesig, aber noch nicht so groß, wie er heute ist. Da konnte man sehr schnell alle dann kennenlernen. Das hat geholfen. Es war damals auch noch nicht so die große Anzahl an neuen Leuten, die reinkamen, auch vielleicht von außerhalb reinkamen. Da wurde erstmal natürlich gefragt, und wo kommst du her? Es war dann spannend, dass ich nicht aus Bayern komme, sondern aus Baden-Württemberg. Aber es war sehr interessant, einfach zu sehen, wer was macht, wie die Organisation dann aussieht, abläuft. Der Bereich der Kommunikation war damals schon sehr professionell in jeglicher Hinsicht, sowohl klassisch als auch digital. Bayern war ja da schon sehr weit, auch mit Website und mit all diesen Dingen weiter als viele andere Clubs. Aber Social Media war einfach noch komplett dann am Anfang. Und daher hatte ich dann freie Hand, die Strategie zu erstellen, immer wieder in Abstimmung natürlich. Und mein Chef, Stefan Mennerich, hat die dann natürlich auch noch mit Rummenigge abgestimmt und so sind wir aber extrem schnell vorangekommen. Von Strategieerstellung zu Start des Kanals waren, glaube ich, 2 Wochen oder so. Und dann haben wir alles aufgebaut, am Anfang Facebook, StudiVZ, MeinVZ, SchülerVZ, dann kam irgendwann Twitter dazu. Dann hatten wir natürlich dann YouTube, Instagram irgendwann und so. Und das ging dann alles im Laufe von Monaten und den ersten 2 Jahren. Und wir waren sehr schnell, glaube ich, mit Ausprobieren neuer Formate, Themen, Mehrwerte für den Fan schaffen, Internationalisierung. Wir haben sehr schnell auch unterschiedliche Sprachen angeboten. Und immer wieder versucht, inhaltliche Mehrwerte zu liefern, also Emotionalität rüberzubringen, die ganze Historie, die Mannschaft, das Gefühl FC Bayern mit allen Werten, mit der ganzen Leidenschaft und Historie, aber auf der anderen Seite auch nicht das Thema Monetarisierung zu vergessen. Ja, also Fußball ist ja auch nicht nur auf dem Sport ein hoher Wettbewerb.
Sag mal, diese Strategie, du bist ein junger Kerl, kommst du von einer Versicherung und muss für den Fußballclub in Deutschland und einen Weltfußballclub Top 4, können wir glaube ich schon sagen, ne? Real, Manchester United, FC Bayern, wen haben wir noch? Barcelona, Chelsea, I don't know, ne? Aber so Top 3, Top 4. Hört sich für mich an wie so eine Mammutaufgabe. Wie bist du da rangegangen? Also nochmal so, ne? Nimm uns mal mit in diesen Prozess vielleicht so ein bisschen.
Ja.
Wie entwickelt also, man denn da so eine...
Ja? Studiert habe ich ja Sportökonomie. Also ja. Für mich war immer schon Sport und Wirtschaft war meine Leidenschaft seit der Jugend. Somit würde ich sagen, ich bin jetzt nicht der klassische Versicherungsmensch, auch wenn ich sagen muss, die Zeit bei der Allianz war auch extrem lehrreich, auch hier in München. Sehr spannende Industrie an sich und auch das Unternehmen. Top. Ich habe mir damals gar nicht so Gedanken gemacht und gar nicht diese Ehrfurcht gehabt vorm Tagtäglichen, generell vor dem Club, vor der Historie, vor dem Ganzen, was da geschaffen wurde, natürlich enorm. Aber ich bin relativ pragmatisch dann vorgegangen und bin jeden Tag hingegangen und habe gesagt, ich schaue, dass ich so viel schaffe, wie ich kann. Habe die Strategie erarbeitet, habe die Sachen umgesetzt, immer wieder abgestimmt und versucht, so viel zu schaffen, wie ich nur konnte. Und hatte dann noch das Projekt CRM, das Projekt Kids Club. Also hatte dann schon sehr schnell sehr viele Themen auf dem Tisch. Wir hatten jeden Tag oder jedes Wochenende natürlich Spiel, war immer Heim- oder Auswärtsspiel. Und somit waren sehr volle Wochen. Also es waren da auch immer gleich 7 Tage Wochen. Aber es war gar nicht eine Belastung, sondern es war einfach eine Freude, weil so schnell Dinge umgesetzt werden konnten und die Response riesig war. Die Nachrichten, die reinkamen, die Interaktionen. Wir hatten auf Social Media ziemlich schnell 10.000 Kommentare pro Tag und mit dem mussten wir lernen, umzugehen.
Wie habt ihr das gemacht? Du warst ja, also verstehe ich es nicht, also mal mehr oder weniger alleine. Es gab zwar eine professionelle Kommunikationsabteilung, aber 10.000 Kommentare auch zu filtern und dann, man muss ja auch teilweise was drunter schreiben, ja. Wie habt ihr das bewerkstelligt?
Ja, damals war die sportliche Situation nicht so erfolgreich wie die letzten 11 Jahre. Das war ja vor der Triple-Saison 2013. Und damals lief es sportlich nicht so gut. 2010, 2011, da war ja der starke Wettkampf mit Borussia Dortmund. Da wurde auch viel in den entscheidenden Spielen verloren. Das schlägt sich ja immer nieder dann auf die Fanstimmung, ist ja klar. Ja, es waren einfach dann Routinen jeden Tag, die wir definiert haben, wo einfach man durchgeht und Dinge, die unter der Gürtellinie sind, Beschimpfungen, Beleidigungen, rauszunehmen, die Leute anzumahnen. Du kannst nicht alles beantworten. Auf einem Service-Level. Natürlich kannst du sagen, wann findet öffentliches Training statt, wo finde ich Merchandising und so weiter. Aber am Anfang war es sehr, sehr viel manuelle Arbeit und irgendwann haben wir dann das Team an Praktikanten aufgebaut und ausgebaut mit klaren Regeln, klaren Eskalationsstufen und so wurde das einfach Stück für Stück professionalisiert dann.
Dann warst du ja dann einige Jahre dort und was hast du dann gemacht?
Während der Zeit beim FC Bayern hatte ich das große Privileg, dass ich an die Uni St. Gallen durfte für ein Executive MBA. Studium zum Thema Change Management und Leadership. Ja, weil ich habe gemerkt, ich hatte die große Freiheit, durch meinen Chef viele Dinge machen zu können, hatte aber dann das Gefühl, manches Handwerkszeug fehlt mir noch, gerade im Hinblick auf Change, weil Social Media am Ende bedeutet Veränderung in der Organisation. Es geht ja nicht nur um die Strategie, welche Kanäle bespiele ich, welche Formate, wie monetarisiere ich das über Sponsoring, Merchandising, also das ganze Handwerkliche, sondern eben auch sehr viel Überzeugung der Kolleginnen und Kollegen, sehr viel Strategiearbeit. Und da habe ich gemerkt, okay, ich habe eine ganz gute Ausbildung über die Uni, aber so das nächste Level an Handwerkszeug fehlt mir noch oder auch ein gewisses Sparring mit anderen und habe dann gesagt, um den Job besser machen zu können, möchte ich da einfach nochmal andere Einblicke bekommen und hatte dann die Chance, das durchzuführen und da alleine das Sparring mit vielen, vielen sehr erfahrenen Leuten aus unterschiedlichen Industrien hat nochmal einen komplett anderen Blickwinkel gebracht auf Dinge. Und in der Zeit habe ich auch gemerkt, wie groß die Herausforderungen im Hinblick auf Digitalisierung in jeglicher Branche sind. Und ich habe dann gesagt, das ist eigentlich erst der Anfang. Ja, wir sehen hier ein lineares Wachstum der Nutzerzahlen digital, der Zeit, die Menschen verbringen auf Websites, Apps, Social Media. Aber es wird ja nicht stoppen, sondern es wird einen großen Handlungsdruck geben für die unterschiedlichen Industrien, ihr Angebot zu verändern, die Kommunikation zu verändern. Kunden werden in der Zukunft anders gefunden. Und dann habe ich gesagt, okay, hier gibt's ein Vakuum. Da gibt's noch nicht viele Dienstleister, die da reingehen. Und durch die Zusammenarbeit beim FC Bayern, auch mit den ganzen Partnern und Sponsoren, kamen viele dann zu uns. Wir hatten ja die größte aus Deutschland herausbetriebene Social-Media-Reichweite damals und einfach unglaublich viel gelernt. Einfach on the job. Und es war super. Und ich habe gemerkt, Unternehmen brauchen hier Dienstleistungen in der Zukunft. Und es gibt es noch nicht auf dem Markt in der Form, dass dieses Bedürfnis gestillt wird. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist die Zeit reif, um zu gründen. Ja, es war, wie ich vorhin erwähnt habe, schon oft dann der Gedanke, aber da war es in mir so glasklar, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich es machen.
Wie alt warst du da?
Bei der Entscheidung 29 und bei der Gründung ja auch.
Gab es Ängste oder war es einfach so klar
für dich? Es war so klar. Also es gab gar keinen Plan B, sondern ich habe gesagt, das will ich und muss ich jetzt machen. Das ist auch ja ein Gefühl, das gereift ist, einfach dann über über mehrere Monate. Es war dann das Wichtigste, dann noch mit meiner Frau zu sprechen, dass sie auch sagt, ja, ich stehe dahinter und mache das mit.
Hattest du ein finanziell, also wenn wir mit Gründern und so sprechen, kommt ja häufig ne, diese so eine gewisse Unsicherheit bei vielen schon, weil sie sagen, okay, ich gehe meistens aus so einer finanziellen Sicherheit raus, ja, und gehen so
ja, als Ungewisses. Ne?
Du nimmst also, ja jetzt nicht Kunden oder so mit schon, sondern du genau. Fängst ja wirklich, es kommt kein Lohn monatlich, ja, und du hast 4 Kinder, ja, zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht 4, aber ja, trotzdem ist es ja, du hast ja eine gewisse Verantwortung, aber dir war so klar, das braucht auch kein Fallback-Szenario, ne, was ja. Man so gern sagt.
Also das war natürlich schon die größte Unsicherheit, der monatliche Einkommen, das ist klar. Also das war auch unser größter Diskussionspunkt, wie können wir die Familie ernähren, ja, weil damals war meine erste Tochter 1, also die war noch ein kleines Baby. Wir hatten auch ja zum Glück keine hohen monatlichen Kosten. Also das war dann schon echt überschaubar. Meine Frau hatte natürlich da auch noch, oder war da in Elternzeit, aber hatte da auch ein Einkommen. Und somit, das war das größte Fragezeichen, das wir hatten. Aber die Überzeugung, dass es klappt, war einfach so da, dass wir dann gesagt haben, okay, komm, jetzt oder nie.
Ist ja auch spannend, ne? Dass wenn man sich für dieses Thema Gründen entscheidet, dann muss man es, glaube ich, voll runterdrücken. Also das geht, glaube ich, nicht so Viertel oder halb oder gedrittelt, sondern ich glaube, dann muss man sich auch komplett reinfallen lassen. Wie waren deine ersten Monate da? Also du bist ja dann auch wahrscheinlich auf Kaltakquise, ne? Oder wie bist du vorgegangen? Konntest diese Allianz-Erfahrung und Fußballclub-Erfahrung, konntest du da was übertragen? Außer dem Wissen, die Digitalisierung muss vorangetrieben werden? Ja.
Also ich glaube, dass ich von allen Dingen profitiert habe bis dahin, die ich davor gemacht habe. Ich war ja in den USA in der Schule, durch die Sprache dann, das Studium, Sportökonomie, der Aufenthalt in Italien, in Indonesien, aber vor allem auch die vielen, vielen Kontakte, die ich gewonnen habe während der Zeit durch St. Gallen, durch das Studium, aber vor allem auch durch FC Bayern. Also ich habe auf einmal gemerkt, ich habe verschiedenste Netzwerke und dort damals dann nach 4 Jahren schon echt viele Kontakte, wo ich gemerkt habe, da sind auch viele Leute dabei, die diese Dienstleistung vielleicht brauchen könnten. Und somit hatte ich dann, ich habe dann meinem Chef gesagt, ich würde gerne den FC Bayern verlassen. Wusste ich auch nicht, wie er reagiert, hat überragend reagiert und hat großes Verständnis gezeigt. Und die Gespräche waren einfach super. Es war im Januar 2014 und dann hat er gesagt, bitte bleib noch die Saison, mach es noch fertig und übergebe alle Themen, dass man es gut planen kann. Da habe ich gesagt, ja klar, ich war ja einfach dankbar auch für die Zeit und alles, was ich lernen durfte. Und in der Zeit hat er dann gesagt, hey, lass uns doch weiter zusammenarbeiten. Erstmal nur 1 Jahr und dann schauen wir weiter. Und das war natürlich dann schon mal ein Schritt. Das war ein kleiner, ganz kleiner Beitrag. Aber es hat natürlich eine gewisse Unsicherheit genommen. Und dann schreibt man ja immer, wenn man geht, so jetzt gehe ich. Und dann kommen ja dann auch wieder E-Mails zurück, was machst du und so. Und dann kamen schon in der ersten Woche 3, 4 Interessenten und Unternehmen. Und dann hat sich das so direkt entwickelt. Das ging dann ganz, ganz schnell. Da hatte ich einfach wahnsinnig Glück, dass ich zur richtigen Zeit mit dem richtigen Thema da war. Und dann habe ich meinen heutigen Geschäftsführerkollegen angerufen, Sebastian Iffert. Der war beim FC Bayern damals in meinem Team, der war Praktikant und hat die Sachen so super erledigt und einfach mehr gemacht als gefordert, mehr als viele andere. Und ich durfte sein Dozent sein bei der Makromedia, da hat er seinen Master abgeschlossen. Und dann in der letzten Besprechung der Masterthesis, glaube ich, war es, habe ich ihm gesagt, du, ich verlasse jetzt den FC Bayern. Ich glaube, das war 2 Wochen vor meinem letzten Arbeitstag und werde eine Firma gründen. Und ich habe ihm gesagt, wenn die Auftragslage da ist, rufe ich dich an. Ob er Lust hat, dann bei diesem Abenteuer mitzumachen. Ja, und dann ging es eben 3 Wochen nach dem Gespräch. Also dann war die Firma gegründet, die ersten Aufträge kamen und dann habe ich ihn angerufen. Und noch eine ehemalige Praktikantin, Sarah. Und dann habe ich die 2 angerufen und dann waren wir nach, ich glaube, 3 oder 4 Wochen waren wir schon zu dritt. Ja, und dann waren wir ein kleines Team. Und haben dann angefangen, Büroräume zu suchen und waren dann beim Stiegelmeierplatz. Ein ganz kleines Büro, war eigentlich so fast wie eine Wohnung. Damals viel zu groß und viel zu teuer. Und dann haben wir versucht, alles unterzuvermieten, dass einfach die Kosten so gering waren wie möglich, die monatlichen Kosten. Und das war dann eine wilde Zeit, weil am Anfang es war ja kein Geld da. Du hast ja, legst 25.000 Euro ein für eine GmbH-Gründung, das ist klar, aber wenn dann die Unternehmen nicht gleich bezahlen und es geht ja nicht immer gleich nach Rechnungsstellung, dass das Geld kommt und dann sind 2-3 Monate um und dann denkst du, okay, jetzt wird's eng. Ja, jetzt ist nur noch hier 4-stellig auf dem Konto, jetzt ist bald aus. Ja, also da kommt es natürlich schon wieder. Und in der Zeit war ich ja 7 Tage in der Woche eigentlich im Büro, dann auch mit meiner Frau. Dann am Wochenende haben wir das Büro geputzt. Wir sind am Samstag in Ikea gefahren, wenn Geld auf dem Konto war, haben dann die Möbel gekauft, aufgebaut. Unsere Tochter hat dann im Karton geschlafen und dann haben wir weitergearbeitet an den ganzen Dingen. Also es war eine sehr intensive und wilde Zeit, aber die war notwendig. Sonst wäre man nicht auf ein Level gekommen, weil das Grundwissen war ja da. Das Ganze, wie baue ich eine Strategie, eine Analyse, wie baue ich digitale Dinge auf, das war ja dann schon da. Aber es dann auch nochmal anzuwenden auf Kunden, auf unterschiedliche Branchen, zu überzeugen, auch dann zu kalkulieren, was kostet es. Ich wusste ja nicht, was ist eine Dienstleistung wert. Ich habe dann natürlich ein Gefühl dafür, wie viel Zeit man dafür braucht, aber nicht in einer Wettbewerbssituation, wie man sich dann da positioniert und durchsetzt. Das waren viele Dinge, die wir dann einfach ausprobiert haben und dann manchmal hat es funktioniert und manchmal nicht.
Wie hast du das Pricing zum Beispiel, wie hast du das für dich dann entwickelt? Also es ist ein reines, ich verstehe es so, wie du das beschreibst, Trial and Error.
Ja, also man hat natürlich über die eigenen Erfahrungen im Laufe der Jahre ein Gefühl dafür, wie viel Zeit man braucht für gewisse Dinge, hat das hochkalkuliert, dem Kunden angeboten und dann erstmal pauschalen Abschlag. Weil man ist ja dann am Markt erstmal nichts. Man hat keine Reputation, man hat eigentlich keine großen Argumente bis darauf, man hat es halt schon mal irgendwo gemacht, wo man sagt, da kann man wirklich auch gegen etablierte Player bestehen. Also man braucht da einfach gewisse Punkte, wo man sagt, so nähert man sich an. Und wichtig war mir, nie mehr zu versprechen, als man leisten kann. Ich habe immer gesagt, wenn wir liefern, dann übererfüllen wir die Erwartung. Und ich glaube, das war am Anfang schon ein sehr, sehr wichtiger und guter Punkt, weil wir alles erfüllt haben, was wir versprochen haben. Dafür war der Aufwand natürlich schon sehr, sehr hoch, um es überhaupt erbringen zu können. Aber damit haben wir Vertrauen geschaffen. Wir haben Kundenbeziehungen, langjährige Kundenbeziehungen aufgebaut und für uns erstmal gelernt, wie funktioniert eine Dienstleistung. Irgendwann mussten wir dann natürlich aber wieder den Hebel umlegen von einer konstanten Überleistung in eine normale Leistung. Und das war auch dann im Laufe der Jahre eine neue Herausforderung.
Dieses, ich meine, wenn du heute drauf schaust, ne, Tochter schläft im Karton, ihr putzt am Wochenende das Büro. Wo kommt diese Einstellung her?
Also meine Familie, ich bin in Freiburg geboren, meine Familie kommt aus dem Schwarzwald. Ich wurde so erzogen, dass man sich für nichts zu schade ist. Also egal was, man ist nicht besser, wenn man irgendwie einen tolleren Job hat oder so, sondern man muss sich einfach menschlich verhalten und fleißig sein. Das war die Erziehung und ich finde das gar nicht schlimm, egal welchen Job man macht. Ich könnte heute jeden unserer Praktikanten Aufgaben machen und ich würde mich nicht dadurch irgendwie schlechter fühlen, 0,0. Also ich glaube, jeder muss einfach das tun, was am Ende für die Organisation wichtig ist. Und das hat auch Spaß gemacht, die Tische aufzubauen. Ich bin zwar handwerklich echt nicht begabt, da habe ich immer wieder geflucht, aber das hat halt dazugehört. Also, und es war eine wahnsinnig schöne Zeit. Und jetzt macht man andere Dinge. In 5 Jahren macht man vielleicht wieder andere Dinge. Aber alles halt da so zu seiner Zeit. Ja, und ich glaube, wer die kleinen Dinge nicht mit Begeisterung und Exaktheit und Fleiß macht, der kann sich auch schlecht entwickeln.
Lorenz, was ja da auch so rauskommt, ne, und das ist ja eine Erziehungssache und so weiter und eine Mentalitätssache, wenn du auf andere Founder schaust, die Geld einsammeln und sich hyperteure Büros leisten und 3 Putzfrauen am Wochenende, bewertest du das in der Form, dass du sagst, dass das wahrscheinlich dann nicht erfolgreich sein kann? Bewerten ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber du weißt, was ich meine, wenn man da drauf schaut und sagt, so, na gut, sie haben fremdes Kapital, das blasen sie da raus, ziehen sich ein hohes Gehalt, sie müssen vielleicht nicht diesen Trial-and-Error-Prozess durchgehen, nicht diesen Weg gehen, auch Tätigkeiten zu machen, die mal ein Praktikant später macht oder die auch ein Praktikant machen könnte. Das verändert ja dein Unternehmersein.
Klar. Also ich habe da keine Wertung, weil ich glaube, jeder muss seinen Weg gehen. Auch jedes Businessmodell ist anders und jeder Mensch ist anders. Und es gibt so viele großartige Gründer und auch Unternehmen, die genau mit dem Weg extrem erfolgreich waren. Bevor ich Lobeco gegründet habe, war ich ja auch im Silicon Valley über die Uni St. Gallen. Und wir haben sehr, sehr viele Gründer getroffen. Wir waren in diesen Incubator, haben laufende Unternehmen uns getroffen und ausgetauscht, aber auch mit erfolgreichen Gründern aus der Vergangenheit. Aber eben auch bei denen es nicht geklappt hat. Und oftmals haben sie gesagt, sie waren in so einer Zwickmühle aus Wünschen der Mitarbeiter, Anforderungen der Kunden, aber Auflagen der Investoren, dass sie zerrieben wurden und dass sie noch gar nicht richtig ihr Produkt entwickelt hatten, gar nicht richtig die Kunden zufriedenstellen konnten und sich am Ende überhaupt nicht um die Mitarbeiter kümmern. Und sie wurden zerrieben. Bei manchen gab es dann sogar erfolgreiche Exits, aber sie hatten am Ende überhaupt gar keinen Anteil mehr dran. Und bei vielen hat es einfach überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe gesagt, für mich zu Beginn, ich bin von der Leistung, die wir am Markt erbringen, völlig überzeugt. Ich glaube, es bringt einen Mehrwert für Kunden. Aber ich will das mit mir selbst ausmachen und ich will die volle Verantwortung tragen. Und wenn es nachher nicht funktioniert, dann kann ich mit mir selber ins Gericht gehen. Aber ich kann niemand die Schuld geben. Ich muss es selber diesen Weg gehen und die ganze Last tragen. Und das ist okay. Also ich empfinde es nicht als Bürde, sondern und ich habe für mich auch immer gesagt, ich muss ein Geschäftsmodell bauen, das sauber funktioniert, in sich funktioniert. Und ich glaube, wenn wir am Anfang Fremdkapital aufgenommen hätten, hätten wir vielleicht Dinge gemacht, die nachher nicht zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell sich entwickelt hätten, weil wir gesagt haben, oh, da können wir uns hier was leisten und da was leisten, dass wir zu lax mit Kosten umgehen und nachher nicht ein monatlich profitables Business aufbauen können. Also ich habe gesagt, lieber machen wir alles sauber, detailliert, von null an, als dass wir nachher irgendwas hinbauen, was nur funktioniert mit Fremdkapital. Und so, das war eigentlich die Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Und ich habe natürlich auch immer wieder gehört, oh, warum machst du es dir so schwer? nimm doch Fremdkapital auf oder Investorenkapital, dann ist es doch viel leichter, dann kann man doch viel schneller wachsen. Dann habe ich aber auch immer gesagt, ist es dann gegeben, dass wir schneller Kunden gewinnen? Ist es gegeben, dass wir effizienter arbeiten und dass wir nachher auch profitabel wirtschaften können, wenn das Geld erstmal aufgebraucht ist? Und das kann natürlich einem niemand sagen. Somit, das war die Entscheidung, den Weg zu gehen. Und der war sicherlich immer wieder auch hart und intensiv, aber extrem lehrreich. Und ich glaube, ich würde ihn wieder so machen. Aber es heißt nicht, dass es automatisch der richtige Weg ist.
Für dich war es halt, oder in dem
es
Fall
war für mich der richtige,
war es der richtige genau. Weg. Ne? Ich glaube, also ich will es nicht, auch nicht werten. Ja. Ne? Ich habe natürlich da gern jetzt als Zuhörer so ein bisschen die Tendenz, ja. Weil ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob ich geliehenes Geld, für das ich nachher eigentlich nicht gerade stehen muss, nutze oder eben wirklich aus der eigenen Kraft raus die Dinge Step by Step vorantreibe. Aber das ist jetzt mein persönlicher Duktus da, ne? Eher. Wenn du heute in Diskussionen kommst, sicherlich auch ja bei Personal, wo es heißt, oh, ich will 4-Tage-Woche und 3 Tage Homeoffice und danach Workation und ich möchte verdienen wie eine Führungskraft. Du kennst die, ja, diese Beispiele. Wie schaust du da drauf?
Erstmal bin ich extrem froh, dass wir eine richtig tolle Belegschaft haben. Also wir haben tolle Kolleginnen und Kollegen. Ich habe immer gesagt, als ich gegründet habe, ich will jeden Morgen ins Büro kommen und mich freuen, die Leute zu sehen. Und ich will am Abend aber immer noch glücklich sein und froh, wenn ich mich von ihnen verabschiede. Auch wenn man einen anstrengenden Tag hatte und vielleicht auch viele Herausforderungen und lange Arbeitszeit, aber immer noch mit der Attitude, wie wenn du aus einer Kabine beim Sport rausgehst und sagst, hey, jetzt haben wir was gerissen heute. Und das haben wir geschafft, auch über die vielen Jahre an allen Standorten zu bewahren. Eine große Menschlichkeit, einen großen gemeinsamen Nenner bei einer sehr großen Individualität der Personen und der Persönlichkeit und der Hintergründe. Natürlich sind wir jetzt nach Corona in einer anderen Situation wie vor Corona. Wir sind nicht mehr jeden Tag im Büro, wir sehen uns nicht mehr jeden Tag. Wir haben bei uns aktuell einen Tag Office. Jeder Teamleiter kann das für sein Team bestimmen, wie er will, kann aber auch sagen, wir machen für uns 2 Tage oder wir machen nochmal kundenabhängige Präsenztermine. Der Rest ist frei. Ich habe mich jetzt viel ausgetauscht mit anderen Geschäftsführern und auch viel gelesen und gehört. Neulich zum Beispiel ein Podcast, ich glaube vom Handelsblatt, war eine Wissenschaftlerin, die den Effekt von Mobile Office oder Mobile Work auf die Entwicklung von Mitarbeitern betrachtet hat und die hat gesagt, die Leute, die mehr Präsenz im Büro haben und zeigen, entwickeln sich schneller. Und das kann ich bei mir eigentlich in der Firma schon auch nicht pauschal, aber grundsätzlich bestätigen. Ja, die mehr da sind, die lernen mehr, alleine weil sie sich Dinge abschauen können. Und ich binde die automatisch auch mehr ein. Ich glaube, das ist auch klar daher. Die anderen arbeiten auch alle wunderbar. Aber es gibt Unterschiede, und zwar jetzt nicht betrachtet auf einen kurzen Zeitraum von vielleicht 2 Monaten oder so, aber im Laufe auf 2 Jahre macht es schon einen Unterschied. Wie oft bin ich dabei physisch, auch im Austausch mit dem Team? Schau mir Dinge ab von anderen, von erfahrenen Mitarbeitern. Bin im Austausch mit dem Kunden. Daher werden wir haben jetzt das gesagt, wir haben gesagt, wir schauen uns das Jahr für Jahr an. Und da bin ich schon auch am Überlegen, wie wir uns das uns da aufstellen für die Zukunft dahingehend. Weil wer weiterkommen möchte, ja, auch im Hinblick auf monetär, Vergütung, Aufstiegschancen, muss natürlich auch mehr bringen, ja, und mehr leisten. Und da ist die Frage, wie kommt man da am schnellsten hin? Ja, die Rahmenbedingungen sind da, geben wir auch als Firma. Da sind natürlich immer extrinsische Faktoren und intrinsische Faktoren. Und manchmal muss man auch helfen, die intrinsischen Faktoren mit zu beeinflussen. Ja, weil das hat die Wissenschaftlerin auch gesagt, das ist oftmals ein großer Schweinehund für sich selbst, zu sagen, hey, ich weiß eigentlich im Büro, kann ich mich besser entwickeln. Und ich weiß eigentlich, der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen bringt was, aber ich mach's dann doch nicht. Ja, weil diese halbe Stunde Fahrzeit, ein Weg, hält mich ab von XY. Und ich glaube, das ist für uns in der Arbeitswelt schon nochmal eine große Herausforderung für alle und wird sich sicherlich die nächsten 5 Jahre weiterentwickeln. Wir werden hier nicht stehen bleiben. Ich glaube, dass wir im Unterschied zur Bundespolitik hier in Bayern großes Glück haben. Es geht dem Land wirtschaftlich wesentlich besser im Unterschied zu den anderen Bundesländern. Und auch die Tendenz nach vorne sieht eigentlich richtig gut aus. Ich bin froh, dass wir unseren Hauptsitz hier in Bayern haben, weil alleine die Hightech-Agenda der aktuellen Regierung wird uns in den nächsten Jahren in Bayern sehr, sehr stark nach vorne bringen. Es sind unglaublich viele neue Professuren geplant, viele auch schon umgesetzt, die sich mit den Themen Digitalisierung an sich, BI, aber auch insbesondere KI beschäftigen. Und hier entstehen völlig neue Studiengänge und auch Studenten, die in den neuen und so wichtigen Themen ausgebildet werden. Es zieht Leute aus der ganzen Welt hierher nach Bayern und das ist für uns natürlich auch als Unternehmen eine super Chance, um gute Leute zu finden, mit denen wir die Firma weiter ausbauen, aber gerade auch für die großen in Bayern ansässigen Firmen sowie für den Mittelstand einfach hervorragend. Und ich wünschte, wir hätten diese Situation auch auf Bundesebene.
Für deine Unternehmung, wie schaust du drauf oder wie möchtest du es eigentlich dann haben? Also du sagst ja gerade, du schaust dir jetzt oder darf man das fragen, kannst du uns da mitnehmen mal in deine Gedankenwelt, wie, ich nenne es jetzt mal Post-Corona, aber das ist ja dann auch eine Weile her, ja. In 1-2 Jahren, aber wie sieht für dich dann die optimal produktive, ja, und sich zu entwickelnde Belegschaft aus? Also welches Setting muss es sein?
Oder meinst einfach du deine Überlegung
insgesamt?
Ja? Oder übergreifend? Ne? Also ich glaube, es muss eine gute Mischung erstmal sein aus Leuten, die schon über viele Jahre da sind in der Firma und auch viele erfahrene Leute von außen. Ja, eine gute Mischung. Wir hatten am Anfang nur Eigengewächse, komplett. Es war auch gut. Also ich lebe eine starke Philosophie des Förderns und Forderns, was wir bei uns etabliert haben. Und damit alle ersten Führungskräfte wurden zu Führungskräften bei Lobeco. Wir holen jetzt aber die letzten Jahre immer mehr auch erfahrene Führungskräfte von außen mit dazu. Ich glaube, da unterschiedliche Perspektiven sind wichtig, aber natürlich auch immer wieder neue Absolventen, die auch da neue Wind reinbringen, Power und neue Ideen. Und da auf jeder Ebene, glaube ich, eine gute Mischung zu haben aus etablierten Kräften, Lobeco-Kräften und neuen, das ist wichtig. Auch unterschiedlichste Studienhintergründe, kulturelle Hintergründe ist wichtig. Wir profitieren so stark von unserem Standort in China beispielsweise, nicht nur durch kulturell andere Sichtweise, sondern auch durch die Technologie, den Technologievorsprung aus China. Ja, das Nutzerverhalten ist viel weiter als alles, was wir hier in der westlichen Welt kennen, inklusive den USA. Ohne China hätten wir oft nicht den Blick darauf, was in der Zukunft auch bei uns in der westlichen Welt passieren kann. Und das im Hinblick auf Zusammensetzung der Teams und der Organisation. Was man im Hinblick auf Zeit braucht, ich glaube, ideal ist es, möglichst viel Zeit im Büro zu verbringen und sich die Zeit zu nehmen, ins Homeoffice zu gehen, um dort konzentriert an Konzepten inhaltlicher Arbeit arbeiten zu können. Und ich glaube, das ist für, also wäre ich heute irgendwie 25 oder Ende 20, würde ich sagen, ich gehe so viel ich nur kann ins Büro, um mir von den anderen was abschauen zu können, um auch mal in andere Teams reinschnuppern zu können. Ich werde versuchen, so viel ich kann, mit dem Kunden Zeit zu verbringen, auch vor Ort beim Kunden, was vor Corona auch größere Normalität war als das, was wir heute sehen. Und nehme mir die Homeoffice-Zeit eher seltener, als es heute ist. Und dann bin ich überzeugt davon, dass die Leute den schnellsten Sprünge in ihrer Karriere machen. Und da sind wir am Überlegen, wie viel von diesem Idealszenario wir auch dann in der Zukunft umsetzen wollen bei Lobeco, aber wie viel Freiheit wir auch lassen, weil natürlich für manche ist das Thema Flexibilität key, ja, und schon auch ein entscheidender Faktor, für welchen Arbeitgeber ich mich entscheide. Und es ist dann auch ein gewisses Spannungsfeld für uns, zu entscheiden, in welche Richtung wollen wir uns bewegen.
Hochinteressant finde ich den, kann ich da nochmal rein mit dem Thema China. Du sagst, im Endeffekt ist es für dich fast so eine Zukunftskugel, weil du dort im Endeffekt erkennst, Lorenz, was bei uns zukünftig wohl an Nutzerverhalten stattfindet. Gibt es ein konkretes Beispiel, dass wir es ein bisschen greifen können?
Sehr gern, ich gebe dir drei.
Fünf.
Schön. Ja, 2017 hat meine Leiterin aus China gesagt, wir müssen jetzt ein TikTok-Team gründen in Shanghai. Da habe ich gesagt, Xinyun, wir haben jetzt so viele unterschiedliche Plattformen in China, wir können doch jetzt für eine Plattform nicht jetzt ein neues Team gründen. Die ist wieder weg nach 2 Jahren, dann kommt die nächste und so weiter. Da hat sie gemeint, TikTok und die Plattform in China heißt Douyin, wird alles verändern. Ich sage, okay. Dann haben wir dort speziell Leute eingestellt, die dann die Prozesse für TikTok-Produktion übernehmen können. Wir durften dann für Kunden den Account starten, FC Bayern beispielsweise. Und dann waren wir damals schon sehr schnell, sehr weit in der Bespielung der Plattform und hatten dann 2019 habe ich Vorträge gehalten schon zu TikTok und hier war es ja damals, wurde noch gekannt unter Musical.ly fast und es war Lip Sync und Dancing und so weiter und viele haben mir gesagt, ja, also jetzt spinnst du ja, also okay, ich glaube ja noch an Instagram und an Snapchat, aber jetzt die Plattform, jetzt ist es wirklich zu viel. Ja, das ist für uns Marken, egal in welcher Industrie, überhaupt nicht relevant und wird auch niemals relevant. Dann kam Corona und wir konnten viele überzeugen damals dann, dass es doch eine Möglichkeit ist, die junge Zielgruppe zu erreichen in unterschiedlichen Industrien. Und dadurch, dass wir so früh erkannt haben, wie weit die Plattform ist, auch technologisch, der beste Algorithmus, die größte Addiction natürlich auch, also nicht nur Chance, sondern auch Gefahr. Und wir waren einfach weiter, weil wir unsere Experten aus China mit denen in München verknüpft haben, um Erfolgsfaktoren abzuleiten und dann fürs Konzept zu verwenden. Ja, das ist ein Beispiel. Dann, was wir hier bei uns kennen als Influencer, war in China schon viel früher viel relevanter und dominanter. Dort nennt man sie Key Opinion Leader, aber am Ende ist es das Gleiche. Nur das Phänomen war auch da schon wieder 2-3 Jahre früher groß im Vergleich zu hier. Nächste Thema ist Online-Kauf, ja, also wirklich One-Click-Purchase und auch über Online-Streams, was in China schon länger gang und gäbe ist. Und das ist auch eine Entwicklung, die wir ja jetzt sehen über Douyin, also dem TikTok-Pendant, dass dort Social Media und E-Com verschmelzen auf einer Plattform, wie wir es sonst noch nie irgendwo gesehen haben. Ja, das heißt, die Umsätze auch der großen JD beispielsweise, Jingdong und Tmall gehen zurück. Ja, das als würde jetzt quasi Instagram Umsatz von Amazon abziehen oder eBay. Und in einer Größe, was man einfach vor 2-3 Jahren niemals gedacht hätte. Und das sind nur Beispiele, wo man einfach schon mal sieht, wohin es gehen kann. Es kommt nicht alles bei uns an. Vieles ist auch, glaube ich, gut, dass es nicht ankommt. Aber viele Dinge sind schon immer wie Vorboten.
Hey, also super spannend. Jetzt wird sich für mich natürlich die Frage anschließen, aber das ist dann vielleicht schon fast zu viel, was ihr ja auch an eure Kunden verkauft als Beratungsleistung. Was sind denn die nächsten Trends, die du siehst oder welche möglichen Trends? Aber es scheint ja nichts mehr aus der USA zu sein, ne? Gerade, also so wie du es beschreibst.
Ja, doch, man sieht schon auch gerade inhaltliche Trends, Style-Trends, Musik, Fashion und so. Da kommt natürlich schon sehr, sehr viel aus den USA. Aber ich sag mal, technologisch ist da China weiter. Also der ganze Meta-Konzern kopiert innerhalb der letzten Jahre sehr, sehr viele Dinge von den chinesischen Plattformen und Anbietern. Ja, das sieht man, Instagram kopiert die ganze Story-Thema. Also Instagram Reels ist am Ende eine Kopie von TikTok. Auch die ganzen Purchase-Möglichkeiten schauen sie sich viel ab. Auch WhatsApp hat viele Funktionalitäten integriert, die wir über WeChat schon seit vielen Jahren eigentlich kennen. Und es sind viele, viele einzelne Beispiele. Wohin geht's in der Zukunft? Ein Thema, was wir alle schon kennen, ist das Thema die Fragmentierung der medialen Landschaft. Also welcher Quelle glaube ich und welcher nicht? Ja, vor 20 Jahren, 30 Jahren wusste man schaut Fernsehen, liest die Tageszeitungen, weiß dann eigentlich, woher eine Meinung kommt und wie eine Meinung gebildet wird. Es war relativ überschaubar. Heute hat das ja komplett eine neue Dynamik. Aber ich glaube, dass das noch weiter anhält, ja, weil die junge Generation ist ja überhaupt nicht mehr aufgewachsen wie wir, dass man auch in der Schule lernt, welche Medien lese ich, verfolge ich und wie bilde ich dann auch meine Meinung, wie kann ich unterschiedliche Quellen heranziehen, sondern jeder hat unterschiedliche Quellen, wo man überhaupt gar nicht überblicken kann, weder als Lehrer noch als Eltern, wer informiert sich denn worüber, über welche Influencer, über welche unterschiedlichen Accounts über TikTok. Und das ist natürlich auch eine der größten Gefahren, die von diesen Plattformen ausgehen, generell, weil jeder Feed ist individuell. Und wenn jemand etwas Böses machen wollen würde, um eine Gesellschaft zu beeinflussen, wäre das ohne Problem möglich. Und wir hätten keine Möglichkeit, kein Staat, niemand, das zu überblicken, was da passiert. Also eine Infiltration eines Volkes kann jederzeit passieren und wir haben aus meiner Sicht kein Gegenmittel. Und das ist schon eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance für Organisationen, weil jeder fordert mehr Transparenz, egal ob ich im B2C oder im B2B-Umfeld bin. Ich kann als Organisation nicht mehr sagen, ich habe hier eine Website mit standardisierten Bildern und bete irgendwas vor. Funktioniert nicht. Ich muss eine authentische Geschichte erzählen, aber brauche auch Leute, die dafür einstehen. Also das ganze Thema Employer Branding, Employee Advocacy, also Spokespersons zu haben, und zwar nicht nur den CEO, sondern unterschiedliche Personen, die für die Organisation etwas sagen, dafür stehen. Und das nicht nur im echten Leben, sondern auch digital, ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Alleine 60% der Leute, die sich irgendwo bewerben, schauen sich die Accounts der Führungskräfte an, um dann zu entscheiden, kann ich mich mit der Person identifizieren? Finde ich das gut, wofür die steht? Und sagt dann ja oder nein. Also gerade auch in der Arbeitsmarktsituation ist das ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt ist dann auch Kaufentscheidungen, also das, was ich vorhin erzählt habe mit Douyin in China, dass ich mir Inhalte anschaue, auch Streams anschaue und dann dort durch die Nutzung von Social Media entscheide, was ich kaufe. Ich glaube auch, dass da das in der Zukunft noch wichtiger wird. Also Social Media entlang des gesamten Sales Funnels. Wir nutzen momentan Social Media natürlich sehr stark im Bereich Awareness, Reichweite, auch im Bereich Consideration, also Aufbau von Communities, loyalen, interaktiven Communities. Auch da sind viele Unternehmen noch am Anfang. Manche machen es sehr gut, manche unterschätzen den Effekt völlig. Aber in der Zukunft werden wir auch noch viel mehr Impact im Lower Funnel sehen, also direkte Conversion aus Social Media in den Umsatzbereich. Das kann Richtung E-Com gehen, wo du einen durchgängigen Funnel hast, aber in der Zukunft auch noch mehr trotz Medienbruch, also beispielsweise Richtung Einzelhandel oder auch Richtung B2B-Business, dass du dann in Termin konvertierst oder auf ein Event. Und da die Betrachtung des gesamten Funnels, glaube ich, wird auch ein Thema, was wichtiger wird, weil Unternehmen ja jeder spart. Ja, jeder muss schauen, dass die Effektivität der Werbemaßnahmen zunimmt. Und man ist gewöhnt, vieles nicht zu hinterfragen im Marketing. Aber die Fragen nehmen zu, weil das Budget sinkt. Und jeder in der Zukunft, Marketingchef, braucht eine Antwort darauf. Ich gebe 1 Euro aus, was habe ich am Ende? Und durch die Segmentierung der Kommunikation ist es ja fast nirgends so gut möglich wie im Social-Media-Bereich. Auch das nutzen nach wie vor viel zu wenige.
Darf ich dich da kurz was fragen?
Ja.
Das heißt, diese klassischen Performance-Kanäle, der ganz klassische, ne, Google Ads und so weiter, sagst du, wir spüren es alle, ne? Es wird teurer, es wird irgendwie auch enger, sage ich mal. Und die Leads werden, die Qualität wird schlechter. Das heißt, ein großes Thema ist, ich habe es nämlich aufgeschrieben, dass man diese ganze Wertschöpfungskette oder diesen Sales Funnel im Endeffekt am Social Media, an den Accounts im Endeffekt entlang spiegelt. Ne? Das ist, verstehe ich mal richtig?
Ja,
ne?
Richtig. Okay. Richtig. Also ich würde bei Google wenig wegnehmen. Also man muss natürlich auch da immer wieder die Conversion Rates je Kanal vergleichen. Also was bringt mir wo etwas? Bei Google ist es ja eigentlich so, wenn ich dort einen Kunde gewinne, sucht der ja schon was. Also er ist wirklich auf der Suche nach etwas und hoffentlich kommt er dann zu mir und kauft was. Bei Social Media ist es ja eher wie ein Schaufenster. Ich stelle der Person im richtigen Moment das richtige Angebot ins Schaufenster und begeister ihn dann so, dass er kauft. Ja, und daher muss ich natürlich wissen, wer ist meine Zielgruppe, richtig segmentieren und wie muss ich das Produkt hübsch machen, dass er nachher reinkommt und kauft. Also es sind eigentlich zwei unterschiedlich gelagerte Situationen. Ich glaube eher, dass man Richtung andere Kanäle, wo man den Impact auf Sales nicht so gut messen kann, hinterfragen muss.
Ja, also Beispiel?
Out of Home. Mhm. Also ich glaube, Out of Home ist schon wichtig. Aber man muss überlegen, was bringt es mir entlang des gesamten Funnels? Ja, oder Messeauftritte. Ja, ich glaube, dass Events und physisches Treffen super wichtig ist und auch sehr, sehr gut kombiniert werden kann zwischen Event- und Markeninszenierung und digitaler Verlängerung oder auch Hinführung, eine digitale Storyline, das auf ein physisches Event führt. Ich glaube, das ist überhaupt nicht entweder oder. Ja, Experiential Marketing ist ein wichtiger Begriff, der das symbolisiert. Aber pauschal zu sagen, ich muss auf eine Messe, weil ich da bin und viele andere da sind, ohne danach zu sehen, wie viel ist ein Kontakt wert oder wie viel ist nachher ein Kauf wert, das muss man halt schon hinterfragen. Und da gibt es jetzt auch nicht die Pauschalantwort, dass man es genau so machen muss, sondern es ist auch da wieder je Industrie und je Unternehmen muss man sich eigentlich den Marketing-Mix ganz genau anschauen. Und durch die einmal finanzielle Lage und budgetäre Lage der Unternehmen ist es nicht gegeben, dass man sagt, wir machen jetzt 10 Jahre das weiter, was wir die letzten 10 oder 20 Jahre gemacht haben. Und da merke ich schon, dass viele diesen Marketing-Mix noch zu wenig hinterfragen.
Lorenz, jetzt haben wir kurz haben wir TikTok gestreift und ein bisschen Social Media, aber die Frage, die sich auch immer stellt, ist das Thema Facebook. Ne? Viele schreiben Facebook ab. Du hattest vorhin auch beschrieben, wie wichtig Community-Aufbau ist. Lief ja lange über Facebook, ne? Und man hat so das Gefühl, es hat nicht mehr den Trust und es ist alt schon fast. Ja. Wie schaust du da drauf, deine Erfahrung?
Also der Meta-Konzern hat ja viele Plattformen, Facebook, WhatsApp, Instagram, jetzt auch die ganzen Metaverse-Plattformen, Horizon und so. Facebook kann man nie abschreiben. Es ist schon seit 5 Jahren berichten die Medien, Facebook ist tot, da ist keiner mehr. Der 20-Jährige ist natürlich nicht mehr auf Facebook. Warum? Weil die Eltern und Großeltern inzwischen auf der Plattform sind. Und somit muss man für jedes Unternehmen überlegen, wer ist meine Zielgruppe und wo muss ich drauf? Wenn ich eine ältere Zielgruppe habe, ist Facebook nach wie vor eine hochrelevante und spannende Plattform, weil auch sehr zahlungskräftig. Wir merken bei manchen Kunden den größten Zuwachs innerhalb der letzten 12 Monate bei Facebook, ja, gerade wenn ich die Altersgruppe plus 50 mir anschaue. Und die Leute haben über die Corona-Zeit jetzt auch gelernt, wie kommentiere ich, wie interagiere ich. Es sind teilweise wirklich sehr süße und lustige Kommentare, gar nicht, wie man sie kennt, natürlich auf Instagram, aber schon eine sehr, sehr relevante und große Zielgruppe. Und wenn ich diese Altersstruktur adressieren möchte, ist Facebook nach wie vor sehr relevant. Man wächst organisch natürlich nicht mehr so wie vor 10 Jahren. Ohne Paid-Media-Budget brauche ich nicht neu auf Facebook loslegen und anfangen. Aber ich kann dort auch aktive Communities nach wie vor aufbauen. Und vor allem kann ich auch dann Traffic auf meine Zielseiten leiten, wo auch immer ich die Leute dann hin haben möchte. Also Facebook würde ich nie abschreiben, auch durch die ganze Power, die dahinter steckt, die Engineering Power und auch monetäre Macht. Aber man muss halt immer überlegen, macht es Sinn? Früher hast du ja gesagt, ich mache Social Media und dann mache ich Facebook. Das kann man natürlich nicht mehr sagen, pauschal. Sondern nur noch da, wo es auch Sinn macht.
Wird sich da das ein oder andere Social Media Instrument verabschieden aus deiner Sicht? Also wird es wirklich so, dass dann mit dem heute 50-Jährigen in 10 oder 20 Jahren das Thema dann durchgeht? Weil denn irgendwie die Jungen fehlen ja, ne?
Ja, also.
Also ähnlich TV finde ich, ist immer so eine ganz gute Analogie.
Ob Facebook mal verschwindet in 5 bis 10 Jahren, ich glaube, das weiß keiner. Und vielleicht verschwindet auch Instagram oder WhatsApp oder TikTok. Ich glaube, das Wichtigste ist, Social Media oder digitale Kommunikation befriedigt Bedürfnisse der Menschen. Hedonistische Bedürfnisse, ich will Unterhaltung, ja, oder informative Bedürfnisse, ich brauche Informationen, ich brauche menschlichen Austausch, ich brauche auch eine gewisse Selbstdarstellung. Und die unterschiedlichen Bedürfnisse befriedigt Social Media oder digitale Kommunikation in vielerlei Hinsicht besser als andere Optionen, die der Mensch hat. Im Laufe der Zeit haben sich die technischen Möglichkeiten einfach optimiert, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Wir hatten am Anfang normalen Feed und irgendwann kamen die Stories dazu, dann die Reels. Also die Bedürfnisbefriedigung ist eine andere, basierend auf technischem Fortschritt. Ich würde heute nie mehr sagen, ich weiß, wohin sich's entwickelt. Ich habe auch schon vor Instagram gedacht, der Zug der Entwicklung ist jetzt vorbei und dann kam Snapchat und dann kam TikTok. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, was kommen wird, aber ich bin überzeugt, die Plattformlandschaft wird sich ändern. Wer das Rennen macht, da würde ich keine Wette abgeben. Aber man muss einfach verstehen, welche Bedürfnisse die Menschen haben generell und was das für meine Zielgruppe bedeutet und wo sich meine Zielgruppe aufhält. Und wenn man dann einfach da ganz klassisch die Strategie durchführt, dann habe ich immer eine Antwort darauf als Unternehmen, wo investiere ich? Im Hinblick auf Plattform, Format, Zeitaufwand. Und diese Logik wird sich auch in 10 Jahren nicht verändern. Aber wo wir dann spielen werden, das Spielfeld ist ungewiss. So aber gesagt, es bleibt spannend.
Es bleibt auf jeden Fall. Jetzt, du hattest ja eingangs schon erwähnt, du hast 4 Kinder. Wie schaust du da auf den Social Media Konsum? Oder wie? Sie sind ja auch teilweise noch sehr jung bei Hohen.
Ja.
Aber wenn wir zum Beispiel mit Facebook-Mitarbeitern gesprochen haben und Mitarbeiterinnen, die haben zum Beispiel kategorisch ausgeschlossen, dass ihre Kinder Social Media nutzen.
Ja. Ja?
Wie schaust du als Familienvater auf das Thema?
Kritisch. Also als Familienvater will man natürlich die Kinder beschützen und will lieber, dass sie draußen rumrennen, Räuber und Gendarm spielen, Fußball oder sowas. Aber man kann sie natürlich auch nicht abschotten. Und ich glaube, das wäre auch falsch. Mit unserer Tochter, sie ist 11,5, ist es eine ewige Diskussion. Sie hat kein Handy. Sie sagt, sie ist die Einzige in der Klasse, die kein Handy hat. Und es ist schon ein großes Problem und wirklich ein tagtäglicher, auch potenzieller Streitpunkt. Ja. Aber ich halte sie nicht ab vor der Mediennutzung. Also normaler Umgang. Ja. Und sie hat auch rausgefunden, was ist Instagram und darf auch bei mir mal da drauf schauen oder YouTube Shorts und solche Dinge. Das heißt, sie ist da nicht blind und darf mal mein Tablet auch nutzen und auch mal ein paar Folgen Netflix und so schauen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man da nicht komplett ausgeschlossen wird. Ich lasse sie auch ChatGPT nutzen und schaue, wie sie es anwendet beispielsweise und die Themen. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, was für Schaden passieren kann. Ja, weil meine Tochter ist auch in der Gruppe bei vielen also Klassengruppen übers Handy von meiner Frau. Und meine Frau sieht dann einfach viel, was da so abgeht. Und manche Kinder veröffentlichen dann Accounts, öffentliche Accounts auf WhatsApp und posten dort alles von der Familie rein. Und die sind sich überhaupt nicht bewusst, dass es nicht weggeht und dass es jeder sehen kann. Und die Gefahr für junge Kinder und auch Familien in der Hinsicht ist riesig. Also ich glaube, der Punkt der Aufklärung ist sehr, sehr wichtig. Und ich kann aber auch verstehen, dass viele Lehrer oder Eltern überhaupt gar nicht wissen, was technisch möglich ist, wo die Grenzen eingezogen werden sollten, technisch, aber auch inhaltlich und wo nicht. Und wir versuchen immer wieder, ihr anhand von Beispielen aufzuzeigen, was ist okay und was nicht und wo liegen die Gefahren. Irgendwann werden wir jetzt dann auch mal entscheiden, dass sie ein Handy bekommt. Und dann müssen wir es von da an einfach beobachten und begleiten.
Wenn du so diese Chats und so weiter siehst oder auch ne, was möglich ist, jetzt nochmal den Sprung kurz zu China. Bin ich richtig informiert, dass es da deutlich regulierter zugeht für Kinder?
Ja, also
ist das ein Vorbild? Könnte das ein Weg sein für uns auch? Ist das durchsetzbar bei uns? Das ist ja auch eine Frage, ne?
Ja, also generell Douyin in China ist ja bewusst getrennt von TikTok. Die gleiche Plattform, unterschiedlicher Stand. Ich nutze Douyin nicht, weil ich es ja auch nicht sehe, aber ich lasse mir sehr, sehr viel erklären und zeigen von den Kollegen. Und alles, was ich weiß, ist, dass der Inhalt dort auch ein anderer ist, den Kinder sehen. Also es ist edukativer Inhalt. Es sind Inhalte über Musiker, über Ingenieure, Astronauten, Leute, die viel erreicht haben oder wo man was lernen kann. Bei uns ist ja dann am Ende doch auch viel Blödsinn-Inhalt, wo man jetzt nicht gerade inhaltlich was mitnimmt. Diesen Inhalt gibt's auch und zwar extrem vermehrt. Aber das, was ich schaue und kommentiere, zeigt ja auch meine Interessenslage. Und wenn ich dann nur den Blödsinn like, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann edukativen Inhalt bekomme, ist halt niedrig. Ja? Und dort wird aber auch ganz genau reglementiert, wie lange darf ich Douyin nutzen als Kind? Wie lange darf ich E-Gaming betreiben oder Gaming an sich, Online-Gaming? Und diese Dinge sind extrem reguliert, auch teilweise von den Schulen und von der Regierung. Und somit ist es ein ganz anderes Aufwachsen, reglementierter. Und ich glaube schon auch, weil sie wissen, dass der Einfluss der medialen Nutzung ein sehr negativer sein kann im Kindes- und Jugendalter für die Gesellschaft. Könnte das für uns ein Modell sein? Ich glaube, dass die Politik in vielerlei Hinsicht gar nicht am Puls der Zeit ist im Hinblick darauf, was da aktuell gerade abgeht. Ich glaube, das Wichtigste erstmal wäre, überhaupt die Lehrer und Schulen abzuholen. Aber es muss so eine Intensität sein, weil man jedes halbe Jahr eigentlich ja wieder ein Refresh braucht, dass es dann bei den Kindern ankommt. Ich glaube, eine pauschale Regel für die Kinder da zu finden, wie man das macht und das auch umzusetzen, so wie ich Deutschland kenne und gerade aktuell, schwierig.
Wie schaust du auf die, auch politisch auf unser Land gerade?
Ich glaube, dass wir in einer sehr schwierigen Situation stecken, weil ich manche Diskussionen nicht nachvollziehen kann. Ich habe ja das Glück, immer Beispiel? Mal wieder nach China zu fliegen und zu sehen, wie es dort abgeht. Also ich glaube, dass unser Wohlstand in Deutschland absolut in Gefahr ist. Wir diskutieren im Hinblick auf, wir diskutieren eine Viertageswoche, wir diskutieren viele öffentliche Entscheidungen und Investitionen. Wir diskutieren die ganze Zeit Subventionen für irgendwelche Kleinstgruppen, aber wir diskutieren fast nie, wie können wir Unternehmen und Unternehmern das Leben erleichtern und wie können wir große Veränderungen zulassen, dass Leute nach Deutschland kommen wollen, die was bewegen wollen. Wie kriegen wir Investitionsgeld nach Deutschland? Wie bekommen wir große Ideen nach Deutschland? Wie machen wir bestehende Dinge größer? Und wie können wir das Bruttoinlandsprodukt wieder erhöhen, dass dadurch mehr Steuern entstehen, wodurch dann am Ende jeder profitiert? Aber diese Diskussion, auch in allen öffentlichen Sendungen und so weiter, die höre ich nie, sondern eigentlich, wie nutzen wir den bestehenden Kuchen, um den umzuverteilen, gewisse Gruppen zu subventionieren? Aber Wenn wir so denken, wird der Kuchen kleiner. Davon bin ich überzeugt. Und dann rutschen wir in eine Planwirtschaft ab. Aber ich glaube, es ist wichtig zu überlegen, wie vergrößert man den Kuchen. Und was unsere Kunden immer von uns verlangen, ist, dass wir Spezialisten und Fachleute auf den Themen haben, die wir umsetzen müssen. Das ist ja auch glasklar. Paid-Media-Experten, Strategie-Experten, Content-Experten, Video und so weiter, alle diese Themen. Wenn man aber dann in der Regierung sieht, dass für die wichtigsten Positionen des Landes teilweise keine gelernten Fachleute auf Positionen sitzen, dann macht mir das einfach Angst.
Nachvollziehbar, total nachvollziehbar. Kann eine Situation entstehen aus deiner Sicht, wo du dem Land den Rücken kehrst?
Nein. Also soweit ist es noch lange nicht. Ich weiß, dass viele Unternehmen und Unternehmer darüber nachdenken. Also es arbeiten gerade sehr, sehr viele an Exit-Strategien für sich privat. Viele streben nach Schweden beispielsweise, Skandinavien, auch viele andere Länder. Also das Vertrauen in Deutschland und die Regierung hat extrem verloren. Also viele Unternehmen reduzieren die Investitionen in Deutschland und gehen schon andere Wege, haben auch Exit-Szenarien fürs Unternehmen. Also das sehe ich schon sehr, sehr stark. Ich beschäftige mich damit überhaupt nicht. Ich habe da großes Vertrauen. Es gibt ja auch Gott sei Dank immer wieder demokratische Wahl, wo man was tun kann. Also da bin ich noch weit davon entfernt. Aber merke natürlich schon auch gerade, wir haben den Standort in der Schweiz, ich habe sehr viel Austausch. Die lachen über uns und die fragen sich auch, wieso kommt ihr ohne Not, manövriert ihr euch in so eine große Problematik? Ja, und die haben dann aber im zweiten Schritt auch Angst fürs eigene Land, weil alleine unser Handelsvolumen zwischen Schweiz und Deutschland ist groß und wenn es Deutschland schlecht geht, dann geht es auch unseren Nachbarn schlecht und somit haben die schon auch auf der einen Seite lächeln sie, aber auf der anderen Seite haben sie Sorgen, weil wir uns einfach in den Abgrund manövrieren.
Wir haben ja vorhin am Anfang auch gesagt, das Leben und auch Beruf ist eine Welle. Ja? Und ich glaube auch für so ein Land so. Ne? Uns ging es natürlich jetzt sehr, sehr lange extrem gut. Wir sind so ein bisschen politikmüde geworden, deswegen vielleicht auch so mehr so ein Randgruppen-Interessenspiel aktuell. Und im Strich würde man wahrscheinlich sagen, so eine Wohlstandsgesellschaft führt oder Reichtum führt dann zu schwachen Gesellschaften. Und das, was jetzt auf uns zukommt, glaube ich auch, führt dann am Ende wieder eher zu einer starken Gesellschaft und auch wahrscheinlich wieder dieses Rückbesinnen auf unsere Tugenden. Und die bestehen nun mal auch aus harter Arbeit, glaube ich, und aus einer Leistungsbereitschaft und einem Willen. Ne? Meine Hoffnung, ne? Aber ich kann das 100% nachvollziehen, was du sagst und auch wie du sagst. Ich finde, das trifft es extrem auf den Punkt. Du hattest vorher noch gesagt, weil das Thema, das können wir nicht außen vor lassen, ne? Dass du deiner Tochter auch ab und zu ChatGPT zeigst. Wie schaust du auf das Thema KI?
Ich verstehe jeden, der davor Angst hat oder Skepsis. Ich glaube, dass die Veränderung durch KI-Tools im Arbeitsumfeld, wenn wir es darauf mal beziehen, eine größere Veränderung bringt als alles, was wir jemals gesehen haben. Zumindest ich in meinem Berufsleben. Vor einem Jahr oder im Januar letztes Jahr habe ich gesagt, wir müssen überlegen, wie können wir Lobeco durch KI-Tools ersetzen. Grundlegend. Und damit meine ich jetzt nicht Arbeitsplätze abbauen. Im Gegenteil, sondern wie können wir die Leute befähigen dazu, mit KI-Tools Dinge besser zu machen, kreativer, nicht unbedingt immer schneller, auch schneller, effektiver, aber auch besser. Wir haben dann gemerkt, am Anfang brauchst du viel, viel mehr Zeit durch den Einsatz von KI-Tools, als dass du dir sparst. Also es ist ein unglaubliches Invest. Du musst auch da nicht nur bezogen auf 1, 2, 3, 4 Personen, sondern auf über 100 gewisse organisatorische Maßnahmen einziehen. Wir haben dann einen KI-Führerschein entwickelt, intern, damit wir gesagt haben, was ist das Grundwissen, das Leute brauchen, um Zeit gut einzusetzen, um Fehler zu vermeiden, keine vertraulichen Daten einzugeben und so weiter. Dann haben wir gemerkt, und wir haben über ja, zwischen irgendwo 10.000 bis 20.000 Stunden als Firma rein investiert in die Nutzung der Tools und haben gemerkt, du arbeitest ja nicht nur mit 2, 3 Tools, ja, Midjourney oder ChatGPT, sondern du hast die unterschiedlichsten Tools für die unterschiedlichsten Aufgabenprozesse. Und haben dann gemerkt, das kann auch sehr spannend sein für unsere Kunden. Und gar nicht nur im Bereich der Kommunikation und Marketing, sondern auch in vielen administrativen Bereichen. Und haben dann angefangen, seit Mitte letzten Jahres Workshops durchzuführen mit Kunden aus den unterschiedlichen Bereichen, um zu überlegen, welche Tools können für einzelne Prozesse, repetitive Aufgaben primär, Mehrwerte liefern. Und haben dann gemerkt, das ist auch für ein Unternehmen hochkomplex, weil sobald es mehr als 10 Leute werden, musst du ja dann überlegen, was ist der gemeinsame Nenner, der größte im Hinblick auf Tool-Nutzung, aber auch vieler verschiedener weitere Kriterien wie Datenschutz beispielsweise. Was lässt das Unternehmen überhaupt zu? Wo müssen die Server liegen und so weiter? Und dann haben wir gesagt, das, was Unternehmen brauchen, gibt es in der Form am Markt noch nicht. Wir bauen unser eigenes Tool. Und da haben wir unser Corporate GPT gebaut. Und das bedeutet, wir docken an offene APIs an, ganzen OpenAI-Tools beispielsweise, aber auch weitere, und können dann innerhalb einer Organisation verschiedene Rollen definieren. Also HR-Manager beispielsweise, Campaign-Manager, Social-Media-Manager und so weiter. Und der HR-Manager beispielsweise hat dann unterschiedliche Aufgaben, ja, Profil, Recruiting-Profil erstellen und so weiter. Und für eine Organisation kann dann definiert werden 5 Rollen mit jeweils 4 oder 5 unterschiedlicher Prozesse. Dann klicke ich das an und habe eigentlich wie eine vordefinierte Schablone und kann nachher bei einer Kampagne zum Beispiel kann ich eingeben, wer ist meine Zielgruppe, was ist das Ziel der Kampagne, auf welche KPIs wird optimiert und. Gebe das ein und habe dann ein viel genaueres Resultat, als wenn ich einfach so wild auf ein Tool eingehe, beispielsweise Midjourney oder ChatGPT, und erhöhe die Qualität des Outputs maximal. Ja, und wenn ich das dann hochrechne auf vielleicht irgendwann 50 oder 500 Leute, die Zeitersparnis, die ich dann da rausziehe als Unternehmen, ist gigantisch. Ja, und da wollen wir einfach ein Helfer sein, um eine Transformation hin zu KI-Tool-Nutzung in der Organisation zu ermöglichen. Sowohl durch das Tool als auch dann durch die Befähigung der einzelnen Abteilungen.
Smart. Ich finde es interessant, wie ihr drauf schaut. Ne? Wir gucken ähnlich drauf. Wir hatten heute auch jemanden da, ne, der da ziemlich in der Speerspitze steht. Es überfordert natürlich die Mitarbeiter. Ne? Du kriegst jeden Tag 400 Apps neue. Ja? Davon sind 95% useless wahrscheinlich, ne, und verschwinden. Und so durch mit so einem KI-Führerschein, also Hut abs, da durch diesen Dschungel zu führen, das finde ich eine sehr gute Idee, ne, und es auch einfach zu nutzen. Klar, die Risiken sind immer irgendwo da oder auch nicht, je nachdem, wie man drauf schaut. Aber ich glaube auch sehr guter Weg. Lorenz, das persönliche Frage noch: Was motiviert dich?
Ja, vielleicht da nochmal einen Schritt zurück und dann komme ich
gerne, ja.
Dock das sehr gut daran an. Du hast mich ja vorhin gefragt, auch wie sich die einzelnen Schritte so ergeben haben. Und bei dem Thema KI spüre ich jetzt wieder in jeder Phase meines Körpers, so wie vor der Gründung von Nubeko, dass es der richtige Schritt ist, spüre ich, dass es jetzt der richtige Schritt ist, die Firma weiterzuentwickeln im Hinblick auf KI. Und alle Dinge, die ich bisher gemacht habe, beruflich in meinem Leben, zahlen darauf ein. Ja, hunderte, tausende Kampagnen, die wir durchgeführt haben. Strategien, Content Pieces, Exekution, auch Abstimmung mit dem Kunden. Aber eben auch beispielsweise das Studium Change Management und Leadership in St. Gallen, wo ich die Tools für eine Veränderung einer Organisation lernen konnte. Weil ich glaube, dass der Einsatz von KI-Tools die größte Veränderung für Organisationen sein wird, vielleicht aller Zeiten. Jedes ERP-System, CRM-System in eine Organisation einzuführen, ist eine riesige Herausforderung und hat natürlich ganz viel Change Management, was es mit sich bringt. Aber ich glaube, jetzt nochmal die Tragweite ist nochmal eine größere. Die Skepsis und die Angst im Hinblick auf die Nutzung dieser Tools ist nochmal eine viel, viel größere. Aber es betrifft jeden. Und wer KI-Tools mittelfristig nicht nutzt, wird langsamer und kostenintensiver. Die, die es nutzen, haben einen Wettbewerbsvorteil ohne Ende. Und daher ist es wieder hier einfach ein Gefühl, eine Überzeugung, die ich habe, dass wir genau das Richtige zur richtigen Zeit tun. Wenn wir uns vielleicht wieder in 10 Jahren treffen, Bodo.
Dann
können wir schauen, ob das was bringt. Und was motiviert mich, solche Dinge umsetzen zu dürfen? Also wir sind organisiert nach verschiedenen Verticals, ja, sehr stark im Sport, Automotive, Politik, Consumer Goods, Banking und so weiter. Und dort in den Bereichen mit großartigen Unternehmen arbeiten zu dürfen, aber auch Einzelpersönlichkeiten, ist ein Privileg. Wir haben die Möglichkeit, immer wieder den Status quo in gewissen Dingen zu verändern und dann digitale Potenziale zu verknüpfen mit Businessmodellen, mit Kommunikationszielen und da auch immer wieder einen Status quo weiter nach vorne zu schieben, einen Benchmark zu setzen, auf den andere schauen und einfach da was aufbauen zu können, eine Firma zu haben, wo so viele großartige Persönlichkeiten und Leute drin sind. Und das ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung und manchmal auch Last. Und manchmal denke ich am Abend, boah, jetzt ist es wirklich, jetzt bin ich platt. Aber dann schlafe ich und dann fahre ich morgens wieder rein und denke, geil, jetzt geht's wieder weiter und wir reißen was. Ja? Und das motiviert mich, das macht einfach so Spaß.
Gibt es Inseln, wo du Kraft schöpfst, Energie tankst?
Die größte ist sicher die Familie.
Die Familie.
Ja, ich meine, du kennst es, wenn man nach einer harten Woche dann irgendwie Freitagabend zurückfährt und dann werfen sie sich auf dich und du hast gar keine andere Chance mehr. Und du kannst an nichts anderes mehr denken und so. Und das ist dann natürlich eine großartige auch Ausgleich und aber auch Insel der Kraft.
Das ist schön.
Ja. Und sonst Sport.
Lorenz, vielen Dank für das Gespräch. Es war also sehr, sehr informativ, spannend und auch kurzweilig. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Es gibt so viele Themen. Da müssen wir auch so nochmal rein, auch geschäftlich, glaube ich. Aber jetzt mal für den Podcast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast viel zu tun. Und danke für diese offenen Worte und klaren Worte vor allem. Richtig gut.
Bodo, Kevin, vielen Dank. War mir eine Freude.
Ja, Kevin. Well done.